Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Servus, liebe Leute, herzlich willkommen und hallo allerseits bei Decca FM, eurem Lieblingsradiosender, wenn es um die Rallye Decca geht. Aber Achtung, wir sprechen über Motorräder und nicht über den ganzen anderen Quatsch, der interessiert ja keinen. Oder, Chrissy?
Auf jeden Fall, denn bei uns geht's ab auf zwei Rädern, über die Dünen, über das Sandmeer von Saudi-Arabien. Ey, ich bin hyped, Howie, wie geht's dir mit der Decca dieses Jahr?
Alter, ich bin, es ist jetzt Tag 2, ist jetzt rum. Ja, wir hatten den Prolog, wir hatten Tag 1 und Tag 2 und ich bin komplett fertig mit Nerven. Denn noch, wir haben doch so, weißt du, ich habe eine Sprachnachricht gekriegt vom Tom, habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Und der Tom schrieb so, Alter, ich fand das voll spannend, gerade mit Kirsten Landman, ja.
Alter.
Und hat die gleich mal gegoogelt und gleich mal bei Instagram reingestellt. Und er meinte so, ja, als ich sie gefunden hatte, da war sie schon wieder draußen. Grissi. Eins von zwei ist raus bei dir, Mensch.
Ey, unfassbar, oder? Also ich muss auch sagen, ich bin fertig mit Nerven, ich bin so hyped, ich bin heute erstmal zum Spielplatz um die Ecke, hab mir eine Schippe Sand geklaut und hier in mein Studio geworfen, um auch so ein bisschen Wüstenfeeling zu haben. Ey, ich werd noch bekloppt hier, also unfassbar.
Nice, Bruder.
Unfassbar. Ja.
Nice, Alter. Kirsti. Ja, aber lass uns doch mal ganz kurz über Kirsten Landmann sprechen, die ja auch bei dir bald sehr wahrscheinlich im Podcast sein wird. Ich hoffe, sie hat jetzt immer noch Bock, ehrlich gesagt. Oh Mann, ey, wir haben beide noch gesagt, da geht richtig was bei der. Was ist denn da passiert, Mann?
Ja, unfassbar. Also ich habe mir auch noch nicht getraut, sie anzuschreiben, weil wie bitter muss das sein? Die gute Kirsten wurde positiv auf Corona getestet. Ich glaube, 5 Tage vor Abflug zur Decca. Wie bitter ist das? Du bereitest dich ein ganzes Jahr lang darauf vor, stellst alles hinter diesem Ziel zurück, die Decca zu fahren, und dann macht dir dieses Scheiß-Virus einen Strich durch die Rechnung. Das ist echt, also ich fühle da mit, ich fühle da wirklich mit.
Furchtbar, ey. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Da können wir nur wirklich senden, so alles Gute. Und nächstes Jahr greifst du nochmal richtig an.
Auf jeden Fall. Hat sie auch schon angekündigt in einem kleinen Video-Statement auf ihrem Facebook-Account war das. Hat sie schon gesagt, das Gute ist, dass sie hat sich zu Hause testen lassen, wo sie auch von verschiedenen Laboren und so dann. Und die waren alle positiv, weil sie hat gesagt, sie hat keine Symptome, ihr geht's gut. Also sie ist gesundheitlich nicht angeschlagen. Aber wäre sie jetzt nach Saudi-Arabien gereist und wäre dann positiv getestet worden und hätte wieder zurückfliegen müssen, ab dem Moment, wo sie angereist wäre, hätten alle die Zahlungsbedingungen gegriffen und sie hätten den kompletten Startplatz bezahlen müssen und hätte nicht starten dürfen. Und dadurch, dass sie das jetzt nicht gemacht haben und zur Sicherheit zu Hause geblieben sind, haben sie diese riesige Summe an Kohle gespart und hat sie jetzt schon gesagt, sie sind 2023 dann auf jeden Fall am Start und freuen wir uns dann eben in einem Jahr auf Kirsten in der Malemoto. Und ich denke, wir werden mit Decca FM wieder safe am Start sein.
Decca FM, Leute. Eure Quelle für die heißesten, fettesten Sand News direkt aus der Wüste. Ich wollte gerade sagen Saudi-Arabien, aber wer weiß, wo das nächste Mal stattfindet, das wissen wir noch nicht. Könnte auch Abu Dhabi werden oder Dubai.
Auf jeden Fall was mit Öl und Wüste.
Das ist bitter, Digga, das ist bitter. Ja. Aber gut, es gibt ganz viel. Es sind noch lauter verrückte Sachen passiert. Heute schneit es in Saudi-Arabien. Digga. Ich sitze hier im Harz immer noch und ich wollte
Strohlen gehen, ne?
Ich Schlitten fahren vom Brocken. Und in Saudi fucking Arabien, da kann man mit dem Schlitten fahren und nicht von Dünen, weil da Sand ist, sondern weil da echt Schnee liegt. Was denn da passiert, Mann?
Völlig bekloppt. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu, wenn wir so die 2 Tage kurz durchsprechen. Aber die haben da wahnsinnig Niederschläge, haben mit Starkregen zu kämpfen in der Wüste. Also bekloppt, ne? Da denkt man fährt schön in die Wüste zum Rallye fahren. Beste Bedingungen, stabiles Wetter und da hast du Regen und teilweise sogar Schnee in Saudi-Arabien. Gib dir das mal. Also und ich glaube nicht nur auf dem Burj Khalifa oben auf der Spitze in 1000 Meter Höhe, sondern
Burj Khalifa.
Alter. sondern
kennst du den Rapper Fat Tony, der hat einen Song gemacht, der heißt Burj Khalifa.
Also, es ist nicht so ganz mein Musikstyle, aber gönne ich mir nachher mal auf YouTube zur Feier des Tages, ey, sag ich dir.
Gönnung, Alter, Gönnung, Gönnung. Bevor wir uns die zwei Tage vorknöpfen, da werden wir mal ein bisschen über ein Thema sprechen, das dir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Roadbook-Fahren. Und vielleicht kannst du, Grisi, mal zum Anfang sagen, was ist eigentlich ein Roadbook? Und was hat das mit Decker zu tun?
Ja, ein Roadbook ist eigentlich so die einfachste Ausgabe von einem analogen GPS, kann man sagen, oder Orientierungsnavigationssystem. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, das ist eine Endlosrolle Papier, mittlerweile auch teilweise digital, aber eigentlich eine Endlosrolle Papier. Das Ganze wird von rechts nach links gelesen. Ich habe dazu auch ein schickes Bild gefunden, was wir hier der Community gern mal zur Verfügung stellen können. Er wird es leider nicht hören, aber vielen Dank an Willem Evenant. Das ist ein Rallye-Fahrer aus Südafrika. An der Stelle kurze Werbung. Der hat am Mittwoch hat der ein Interview Live-Action auf Facebook mit Linden Poskitt, Unpacking Decker, mit allen Fragen rund ums Rallye-Fahren. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich werde da dabei sein. 20 Uhr abends ist das. Und der hat ein Bild gemacht.
Können wir vielleicht nochmal in die Shownotes reinpacken?
Auf jeden Fall, wo das erklärt ist. Und zwar fangen wir an. Wir haben links fangen wir an mit einem Quadrat. Da steht die Kilometerzahl drin, die gefahren ist. Also am Start steht da 0. Und dann fahren wir 3 Kilometer geradeaus und biegen dann rechts ab. Und dann ist die nächste Note im Roadbook bei 3 Kilometern und ist dann eine Beschreibung in der Mitte, was ich denn zu tun habe, anhand von einer Art Piktogramm. Das kann ein Pfeil sein, das kann eine gebogene Linie sein. Und dann gibt es alle möglichen an Symbolen noch dazu, zum Beispiel einen Baum, wenn ich vor einem Baum abbiegen muss. Und das wird dann so versucht, sehr vereinfacht, diese Landschaft oder die Situation, die Weggabelung, was auch immer, nachzubauen auf diesem Piktogramm, dass ich weiß, wo ich hin muss. Und so muss ich schon mal beim Fahren die ganze Zeit dieses Roadbook mit meinem Kilometerzähler abgleichen. Ich muss das von Hand vorspulen, das funktioniert nicht automatisch, und muss dann immer gucken, ah ja, jetzt bin ich 30 Kilometer gefahren, was steht denn bei Kilometer 30 in meinem Roadbook? Und dann haben wir noch die dritte Spalte, die Spalte ganz rechts. Da sind noch zusätzliche Vermerke drin, wie zum Beispiel, es gibt Speedzones. Also wenn du durch einen Ort fährst, da darf auch die Dakar nicht mit 140 durchplecken und hier die Nachbarskatze von der Palme schütteln, sondern da müssen die auch dann mit 50 oder mit 30 durchfahren. Und das gibt empfindliche Strafen, wenn die das nicht machen. Also Zeitstrafen, teilweise auch Geldstrafen. Und lauter solche Sachen stehen im Roadbook. Und dann jetzt ist aber noch das große, ein ganz wichtiger Faktor: wenn ich durch die Dünen fahre, dann sind da relativ wenig Bäume und relativ wenig markante Landmarken, an denen ich mich orientieren kann. Und dann fahre ich nach dem Kap, dem Kompasskurs. Das ist ein 360-Grad-Kreis. 0 ist Norden, 90 Grad ist Osten, 180 der Süden und 270 ist der Westen. Das ist wie so auf dem Kompass. Sprich, wenn ich Kap 0 fahre, fahre ich genau nach Süden. Kap 90 würde ich nach Osten fahren. Und das heißt dann, in diesen Dünenfeldern navigiere ich, ja, Kilometer 210 musst du auf Kap 217 fahren. Und dann fährst du die ganze Zeit nach Kompasspeilung und navigierst so durch die Wüste. Und jetzt hast du natürlich irgendwie einen großen Stein, den musst du umfahren, dann musst du wieder auf dein Kap zurück und hast natürlich auch immer so eine Abweichung in den Kilometerangaben, sodass du deinen Kilometer im Tripmaster, wo die Kilometer zählt, musst du immer wieder korrigieren, dass das mit dem Roadbook übereinstimmt. Und das machst du, während du mit 140 Sachen durch die Wüste fährst. Welcome to Decker.
Alter, völlig krank, ey, wie immer ein Decker. Und da steigen wir, glaube ich, gleich mal ein. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Mein Patron, ja, nee, ich bin ja der Patron von Matze Wagner, der hat gesagt, jedes Roadbook hat eine eigene Handschrift. Und die ist wichtig, dass man die lesen kann. Also die Leute, die diese Roadbooks machen, die haben so eine gewisse Art und Weise, wie sie das machen. Und da muss man sich als Fahrer reinfühlen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was er da im Interview gesagt hat, dass er meinte, wirklich, du musst die Fühler ausstrecken, du musst irgendwie 1-2 Tage brauchst du, um zu verstehen, auf welche Art und Weise der Autor dieses Roadbooks schreibt. Finde ich super interessant, die ganze Nummer. Und er sagte, er hat ein ganz großes Problem damit, wie sich die Decker roadbook-technisch die letzten Jahre entwickelt hat. Und er befürchtet, dass es dieses Jahr halt noch schlimmer wird, im Hinblick darauf, dass die versuchen, die Roadbooks schwieriger zu gestalten, die Navigation anspruchsvoller zu machen. Damit wollen die Veranstalter Geschwindigkeit rausnehmen, aber er sagt, das führt dazu, dass er sich öfter verfährt und dann noch mehr Speed gibt, um wieder aufzuschließen. Also es könnte auch kontraproduktiv sein. Weiß nicht, Chris, wie siehst du das?
Ah, ich bin da voll bei unserem Matze oder bei deinem Matze. Ich finde das sehr, also ich kann die Beweggründe dahinter verstehen von der DACA, den Sport sicherer zu machen. Aber es gab ja noch eine große Veränderung. Und zwar haben ja früher, hast du immer abends, also ich glaube, letztes Jahr haben sie das eingeführt, also vorletztes Jahr noch, hast du die Roadbooks am Abend bekommen. Und dann war das so, dann hat der Fahrer hat 2-3 Stunden lang das Roadbook durchgearbeitet, markiert und wusste, was auf ihn zukam. Er hat die Danger Marks selber mit einem Marker markiert, also wo besondere Gefahrenstellen sind, und hat sich da mental schon damit befasst. Jetzt war das so ein bisschen das Problem, dass die großen Werksteams, die hatten Kohle, die hatten Spezialisten, die dann anhand von so einer Art Google Maps Extreme, anhand von Satellitenbildern diese Strecke vom Roadbook nachgebaut haben und dem Fahrer dann in 3D das sich angucken konnte, das Gelände und alles. Und da hatten die massiven Vorteil. Und da wollten die mehr Chancengleichheit schaffen. Jetzt kriegen die das eine halbe Stunde vorm Start, können sich die wichtigsten Dinge anmarken und fahren quasi blind da rein. Und das ist halt gerade, was Gefahren und so weiter angeht. Das sehe ich wie Matze Waldner. Wir hatten es ja am ersten Tag, kommen wir auch gleich dazu, hat er eine Danger Mark übersehen im Roadbook und hat sich direkt den Knöchel verletzt, weil er in einen Hang reingefahren ist.
Ja.
Und ich meine, die sind so schnell und die werden nicht langsamer. Dakar wird immer gefährlich sein. So ehrlich muss man da sein, finde ich.
Ja.
Also ich finde das auch schwierig, die Entwicklung.
Ja. Ja, verstehe ich. Und da müssen wir mal gucken. Die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Ich würde sagen, Grisi, wir gehen mal in Tag 2 der Rallye. Also, oder ist doch Tag 2, oder? Wir haben den Prolog,
genau.
Das ist Tag 1 offiziell, oder?
Ja, genau, das ist Tag 1. Ja, ne? Wir gucken uns mal Tag 2 an.
Den haben wir besprochen, wir gehen zu Tag 2 und da hat sich gleich ganz viel ereignet. Ja, Kirsten Landman war nicht mehr am Start, aber es sind noch andere Dinge passiert, zum Beispiel die Sache mit Waldner ist passiert, aber vor allem dein Fahrer, der Herr Sanders, hat richtig gerockt, oder?
Ja, der hat mal einen richtig rausgehauen, war der Stage-Winner, sein erster Stage-Winner auf der Dakar überhaupt. Und war mit 2:07.
Und auch für Gas-Gas übrigens.
Genau, auch für Gas-Gas, große Premiere, war mit 2:07 schneller als Pablo Quintanilla auf der Honda, der Chilene, auch sehr gut im Rennen, muss man sagen. Und an dem Tag, ey, sag mal, was war denn mit den ganzen großen Favoriten da los, bitte?
Ich weiß es nicht, ey. Auch der Weltmeister oder der letzte Dakar-Sieger, wollte ich sagen, Kevin Benavides, nicht ganz so, wie man sich das irgendwie gedacht oder erhofft hat, ne, bei Team KTM.
Auf jeden Fall. Benavides 36 Minuten verloren, Joan Barreda 41 Minuten verloren, der Crazy Aussie Toby Price ganze 47 Minuten. Ey, und die hatten einfach Probleme mit dem Roadbook, was nicht ganz klar war. Und da hat man eben aber auch gesehen, dass Sanders von seiner Startposition, wir erinnern uns, Gewinner vom Prolog, deshalb also 15. Stelle gestartet, da haben die Spuren natürlich schon ihm fein den Weg gewiesen, sodass er da pushen konnte und sicherlich profitieren konnte.
Aber wir werden gleich hören, dass Sanders inzwischen auch Federn gelassen hat. Dazu gleich. Wie gesagt, Unfall auf Seiten von Waldner. Er wurde am Ende des Tages, 14. glaube ich, oder?
Ich glaube, ja.
Ist es? Ja, genau, ich glaube, 14. wurde er. Und das war natürlich ein kleiner Rückschlag, aber er konnte sich gut davon erholen, hat es gut hinbekommen. Was war los bei unseren Motomollis?
Ja, bei den Motomollis, Moment, ich mache hier gerade einmal das Ranking auf. So, wir hatten den Stage-Winner Arunas Gelasninkas. Ey, sorry, ich kann es nicht aussprechen.
Nicht so einfach, Alter.
Es tut mir leid. Da bin ich dann doch nicht international genug, obwohl wir
Aber wenn es dich beruhigt, Grisi, die jungen Ladies und Harrys bei Red Bull kriegen das auch nicht immer
ja,
hin.
Ja.
Habe ich so beobachtet.
Oh, aber zur Berichterstattung muss ich auch gleich noch was sagen, ey. Ja, aber dein Rider, der gute Simon, der ja, hat einen sauberen 14. Platz in der Malemoto hingelegt auf der ersten richtigen Stage. Sauber.
Solide.
Sauber.
Ja, und vor allen Dingen in der Moto-Molli-Klasse kann ich ja nur noch gewinnen gegen dich, ne?
Ja, gewinnst du auf jeden Fall die Wurst, ey.
Ja, das stimmt. Naja, aber wie gesagt, die erste Etappe gleich viel, viel hoch und runter. Du hast in der Prolog-Folge ja schon gesagt, diesmal ist es so knapp wie vielleicht schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und ich finde, genau das zeigt sich eigentlich jetzt, ne?
Ja, Wahnsinn.
Klar, Sanders hat da ein gutes Rennen hingelegt, aber wir werden gleich bei Tag 2 schon hören, da hat sich einiges schon wieder geändert, ne? Wollen wir noch was zu Tag 1 erzählen oder können wir schon zu heute kommen? Denn heute ist ja Montag.
Ich glaube, lass uns zu Everyone Hates Mondays, außer du fährst Dakar, zum heutigen Tag springen, oder?
Ja, okay. Heute hat sich richtig viel getan. Ich habe es auch zum großen Teil live verfolgen können.
Sehr schön.
Je nachdem, wie das Internet hier so war im Harz. Es gab einen Tagessieg. Es gab einen Tagessieg und der war von dem Honda-Fahrer John Barreda.
Jo.
Wird das so ausgesprochen, ja, ne?
Jo, so wird das ausgesprochen.
John Barreda, er hat einen ersten Platz geholt und zwar vor Sam Sunderland von GasGas, der Teamkollege von Sanders. Und jetzt kommt die große Überraschung. Auf Platz 3 ist der Titelverteidiger gewesen, Kevin Benavides vom Team KTM. Und das finde ich richtig krass, ey. Nachdem er Sonntag da echt Federn gelassen hat, ist er jetzt zur Finish-Gruppe aufgeschlossen und macht das Rennen wieder richtig, richtig spannend. Und Kevin, der weiß, wie man Dakar gewinnt, ne?
Oder? Auf jeden Fall. Und er hat im Nacken, das muss man sich mal geben, er hat im Nacken, um die nächsten, nehmen wir mal nur die nächsten 6 zu nehmen. Skylar House ist auf Platz 4.
Mhm.
Toby Price, einen soliden 5. eingefahren. Und dann kommt Joachim Rodriguez vom Hero Motorsport Team. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Marken in den ersten 6 Plätzen.
Das ist krank, Alter.
Das gab es die ganzen letzten Jahre so nicht. Auch dass ein Team Sherco da so mithalten kann. Die haben so viel gearbeitet. Das ist ein kleiner spanischer Hersteller. Ja. Wahnsinn.
Matze Wagner übrigens jetzt in der Gesamtwertung auf Platz 4. Es hat ihm anscheinend nicht so viel ausgemacht. Und wir haben, irgendwer hat einen technischen Defekt gehabt. Wer war denn da? Petrucci.
Ja,
war das, ne?
unser Ex-MotoGP-Fahrer leider schon auf der zweiten Stage konnte das Bike nicht reparieren. Und der war da mit so viel Begeisterung für diesen Sport dabei. Wirklich schade, dass er jetzt aus dem Rennen ist.
Ja.
Tut mir wirklich leid.
Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, Grissi. Was war da eigentlich los? Ich habe nur gesehen, der Helikopter hat ihn irgendwie abgeholt dann und so. War da einfach irgendwas am Motorrad kaputt? Oder
genau, also ich konnte nicht rausfinden, was genau kaputt ist. Nur, dass er am Motorrad einen Schaden hatte, den er nicht reparieren konnte. Wohl kein Sturz, also er selber ist fein. Und das Motorrad wurde dann halt mit dem Hubschrauber aus der Stage geholt. Okay. Und ja. Nichts Spektakuläres, unfalltechnisch, aber schade.
Ich habe da so eine Eilmeldung noch bekommen, dass Petrucci morgen wieder fahren wird tatsächlich, aber wie es heißt, Zitat, um Erfahrungen zu sammeln mit Zeitstrafe und so.
Ja, das ist auch neu bei der Dakar, bei dieser Ausgabe, dass wenn du eine Stage nicht beendest, sonst warst du da raus, dann war das Schicht im Schacht, kannst du trotzdem noch weiterfahren. Es gibt dann einmal die Experience Class heißt das, also du rutschst dann aus der Wertung, der offiziellen Wertung in die Experience Class, wo es so, ja, dabei sein ist alles, könnte man böse sagen. Oder das ist, glaube ich, nach dem zweiten Stage nicht finishen und nach der ersten kriegst du irgendwie eine Zeitstrafe. Ich habe das in dem Reglement zugegeben noch nicht so ganz rausarbeiten können, das ist so ein bisschen wirr geschrieben, aber auf jeden Fall kannst du weiterfahren, aber du bist auf jeden Fall raus aus irgendwelchen Wertungskämpfen oder sonstiges. Das gleiche Schicksal hat übrigens Mr. Dakar Stefan Peter Hansel im Audi ereilt, der fährt jetzt auch nur noch um Kilometer und Erfahrung zu sammeln. Hey. Ja. Genau. Ja, und für Petrucci, der hatte, glaube ich, 6 oder 7 Tage auf dem Bike, bevor er die Dakar gefahren ist. Also für den ist Erfahrung sammeln eh alles.
Was ich auch mega interessant fand, war, ich hatte ja eben schon erzählt, dass Berida sich den Sieg geholt hat, aber als erster heute ins Ziel gekommen ist ja Sunderland, der übrigens auch die Gesamtwertung, glaube ich, übernommen hat jetzt, soweit ich das im Kopf habe. Aber interessant ist, dass man ja, anders als beim Formel-1-Rennen oder so, dass es eben, dass man wieder gesehen hat, es kommt eben nicht darauf an, wer als erstes über die Ziellinie fährt, sondern es kommt darauf an, wer fährt die beste Zeit, ne?
Genau.
Und da ist es eben nicht das Beste, wenn man als erster das Feld anführt, das hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt, das ist eher ein riesen Nachteil, ne? Also Sanders konnte als Nummer 15 gestern schon richtig hinterher prügeln, hat sich dann den ersten Platz geholt. Heute war es unterm Strich dann Berida, der die Spuren einfach wahrscheinlich nehmen konnte und da richtig Speed machen konnte. Sunderland hat zwar auch ein saugutes Rennen gemacht, ist gut, aber jetzt ist er Platz 2 geworden, jetzt ist er in der Gesamtwertung auf Platz 1. Ich will damit nur sagen, das heißt halt noch lange nicht, dass du die meisten Punkte holst, nur weil du als erster durchs Ziel fährst.
Genau. Ne?
Weil die fahren ja auch nacheinander los und
ja.
So.
Sunderland hat jetzt für
morgen... Man nennt es auch Jojo-Effekt.
Genau, genau.
Der Decker.
Ja. Sunderland, ja, weil wir alle zunehmend vorm Decker gucken, während die Jungs da Kalorien verbrennen, während wir uns mit Chips und Bier die geilen Bilder gönnen.
Ist doch, Mann.
Ist so, oder? Ja, aber Sunderland hat jetzt für morgen natürlich eine richtig geile Position, weil er einfach hinter Joan Barreda sehr erfahren auf der Honda sehr schnell hinterherfahren kann. Platz 2, er aber nicht groß im Staub von anderen. Gut, wenn es regnet, hast du nicht so viel Staub. Und natürlich mit dem Blick aufs General Ranking an Nummer 1 steht, der kann da schon, wobei auf der anderen Seite, wenn wir uns die Abstände angucken, ja, Adrian van Beveren auf 2, der ist gerade mal mit 2 Minuten hinter Sunderland, der nächste, unser Matze Waldner, 4
ja,
Minuten,
ja.
Dann Skyler House, 9 Minuten und jetzt hat Daniel Sanders zum Beispiel, ist heute einfach auf Platz 7 im General Ranking, der hat eine halbe Stunde in der Navigation verloren und hat noch für irgendwas 10 Minuten Penalty bekommen, das ist nichts, diese 8 Minuten.
Das ist so
Minuten.
Krass, Mann.
Das ist gar nichts.
Ja, ja. Grissi, ich würde noch ganz gerne ein bisschen über meinen kleinen Schatzi, den Matze Waldner reden. Ich habe ein Interview gesehen von ihm heute im Biwak, kurz nach dem Rennen. Also es war ja so, das hast du ja eben schon erwähnt, er hatte ja gestern ein blödes Malheur, in Anführungsstrichen. Ja. Er hat einen Sprung gemacht eigentlich in den Gegenhang hinein und aufgrund eines Fehlers, also vor allem eines Navigationsfehlers, ist er in so einem Bachbett gelandet und hat sich sein Sprunggelenk ganz schön, ja, weiß ich nicht, kaputt gemacht. Ich weiß nicht, gezerrt, was auch immer. Auf jeden Fall ging es dem nicht gut. Sprunggelenk wissen wir alle. Also ich vor allen Dingen weiß das. Das ist keine coole Sache, wenn das kaputt ist beim Motorradfahren. Aber er hat wirklich diesen Rückstand, den er dadurch hatte, das war ungefähr so eine knappe Viertelstunde, hat er ziemlich gut wettgemacht. Also dafür ist er wie die Sau gefahren, wirklich. Er ist heute als Dritter losgefahren, ne? Also wir erinnern nochmal daran, wenn ihr nicht so schnell seid, heißt das, dass ihr eher vorne losfahrt am nächsten Tag, beziehungsweise wenn ihr Erster werdet, müsst ihr sogar als Erster wieder fahren. Du kannst mich gleich gerne verbessern, Grissi. Ja. Und er hat gesagt heute im Interview, naja, das Problem war, die Dudes, die vor mir gefahren sind, die sind zum Teil eine falsche Spur gefahren. Die haben sich verfahren und er ist einfach hinterher geballert, ne? Du hast ja eben schon gesagt, ey, die fahren halt so krass am Limit. Da wird geschaut, wo läuft eine Spur durch den Sand, da fahre ich hinterher. Und dann hat er das aber noch gerafft und konnte dann mit Hilfe von Van Beveren zurück in die weiß ich gar nicht genau mit wem, hat er noch gesagt im Interview, mit dem zurück die richtige Route bekommen, zurück in die richtige Spur kommen und dadurch hat er nochmal ordentlich Zeit rausgeholt, ne?
Ja.
Und dieser sogenannte Jojo-Effekt, den ich eben schon benannt habe, ne, der hat dazu geführt, dass alles sich wieder so eingependelt hat. Die ganze Führungsgruppe ist so eng beieinander. Ich meine, Sanders zum Beispiel, ne? Der ist ja heute hinter Sunderland und Van Beveren auf Rang 3 zurückgefallen. Und keine Ahnung, wo der morgen wieder landet. Ich meine, der hat die ersten beiden Tage krass dominiert. Wir haben jetzt, das können wir mal ganz kurz raus. Also, Ergebnis der zweiten Etappe auf 1, John Berida beim Team Honda.
Genau.
Zweiter ist Sam Sunderland, Gas, dritter Kevin Benavides, KTM, sehr krass, dass der wieder aufgeholt hat. Fünfter, Toby Price von KTM. und so weiter. Und in der Gesamtwertung ist Sunderland, wie gesagt, auf 1 und Walkner jetzt auf 4, was ich ziemlich cool finde.
Auf 3, oder?
Wir haben noch einige Tage vor uns.
Walkner auf 3 sehe ich gerade.
Ja, krass, wo bist du? Ich bin
auf der Ducker-Seite.
Ach krass, Mann, bei mir ist Skyler House auf 5 und Matthias Walkner auf 4. Ich bin auf einer deutschen Quelle, ich sag jetzt nicht wo, pfui. Okay. Die Decker-Seite ist bestimmt besser. Und aber sag mal ganz kurz, Walkner hat bei mir plus 4 Minuten und 8 Sekunden. Und bei dir?
Chandler waren wir, oder? Ja, Chandler ist...
Ja, genau.
Vier, Skyler House, 5 Lorenzo und dann 6 Pablo Quintanilla.
Ach was? Ach was, krass. Ja, das ist meine Quelle hier ein bisschen doof.
Genau, und ich glaube, das kommt so ein bisschen auch durch die
Fuck that.
Durch die Penalty von Sanders zustande.
Ach so, das war nach dem Rennen, ne?
Ja, das muss danach gewesen sein.
Okay. Spannend, Leute, das ist echt spannend. Das auch bei Decker halt, das ist halt Rennsport, Leute, ne? Also da kann wirklich, egal wie die Wertung direkt nach dem Rennen ist, ne, ihr habt ja einmal die Tageswertung, dann die Gesamtwertung und dann kommen noch die Penalties, die ganzen Strafzeiten und so weiter. Und ich denke mal aber, dass Chris seine Informationen deutlich zuverlässiger sind als meine hier von der deutschen Quelle. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist alles so eng beieinander, so krass eng beieinander, unfassbar. John Berida bei mir auf 10, wo ist der bei dir?
Ja, auch auf 10, ja.
Genau. Ah ja, okay, krass, dann gehen wir mal auf jeden Fall jetzt immer nach Decker, weil die auf jeden Fall die zuverlässigsten Daten dazu haben.
Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und man muss auch mal sagen, was ich sehr beeindruckend fand.
Berida auf 10, ne? Ja. Hat laut meiner Liste gerade mal 20 Minuten Rückstand. Das ist halt echt scheiß wenig, Leute, in der Wüste. Ne? Das ist Platz 10 mit 20 Minuten. Das heißt, hier ist noch alles drin. Wir haben heute...
Also wir fahren uns ja gerade warm.
Wir haben die zweite Etappe, die zweite richtige Etappe von 12, ne?
Genau.
So muss man das mal sehen.
Genau. Wahnsinn, oder? Und das ist schon so spannend. Und jetzt ist ja wieder alles durcheinander gekommen, schon bevor Tag 3 losgeht. Das muss man mal in Gedanken rufen. Das Biwak, also eigentlich wären die jetzt ja auf einer Marathon-Stage und hätten heute keine Mechaniker. Aber das Biwak, wo das hätte sein sollen, ist abgesoffen wegen diesem Regen. Und deshalb, sowas passiert dir halt an der Dakar, ne? Du fährst irgendwie eine, ich glaube, 600 Kilometer waren das irgendwie, roundabout heute zu fahren geplant. Da sie dann aber in diesem eigentlichen Biwak nicht schlafen konnten, mussten sie über eine Verbindungsetappe, Straße und irgendwelche Pisten, mussten sie dann nochmal zusätzlich 250, 280 Kilometer fahren, an das Biwak, wo eigentlich erst nach Tag 3 dran wäre, da zu übernachten, weil das trocken war, das ist nicht abgesoffen. Und dann hast du so einen Tag in den Knochen, die sind heute insgesamt 800 Kilometer auf dem Bike gewesen. An einem Tag.
Ja.
Morgen gibt es dann eine Loopstation, die hat die Orga mal kurz neu organisiert, dass die also im Biwak starten und dann abends im Biwak wieder enden und die da jetzt 2 Tage sind. Also wettertechnisch einfach aus. Das ist halt auch so, weißt du, komplett anders wie Rundstrecke oder so. Da passieren solche Sachen, das kann keine Orga der Welt planen vorher. Und du als Fahrer musst damit klarkommen. Ja, jetzt musst du 300 Kilometer mehr fahren. Ist so.
Grisi, wir wollen zum Ende dieser Folge heute von Decker FM noch ein bisschen was Richtung History machen, oder?
Ja, so ein ganz kurzen History-Step hätte ich noch am Start für euch, wenn ihr Bock
gerne, habt. Hau mal raus.
Und dass wir mal wissen, wo wir so ein bisschen drüber hier quatschen. Also die Dakar, das erste Mal gab es ja 1979, das ist, glaube ich, relativ bekannt, gewonnen von Yamaha damals. Und dann kamen so die großen Zeiten von Oriol, von Rayet, von Peter Hansel auch, wo auf den BMWs, auf Yamaha, auf Honda, wo die Afrika Twin quasi geboren wurde, ihre großen Stunden haben. Am Anfang haben wir es dann schon mal angesprochen, ab 2001 mit Fabrizio Meoni, dann die orangene Ära, man könnte auch böse sagen, die Kürbis-Ära, nein, die KTM-Ära eingetreten. Und dann hatten wir natürlich noch von 2005 bis 2015 die Depré- und Koma-Phase, wo immer die zwei das unter sich ausgemacht haben. Aber ich frage dich jetzt einfach mal, Howie, was glaubst du, wer hat die meisten Stages bisher gewonnen, welche Marke und wie viele waren das? Hau mal raus.
Uiuiuiuiui. Ich würde tatsächlich sagen KTM, weil die seit gefühlt 1000 Jahren dominieren.
Ja, exakt richtig. Und zwar mit 222 Stage-Siegen hat KTM da einen Riesenvorsprung vor Yamaha mit 140 Stage-Siegen.
Es ist wirklich krass, Alter. Es ist wirklich krass, ne? KTM ist so derbe im Rallye-Geschäft, muss man mal ganz klar sagen. Und für mich übrigens, ich bin ja von Haus aus nicht der größte Orangen-Fan. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich bei so Events und so Motocross-Veranstaltungen, dass ich irgendwie so ein komisches Bild von KTM-Fahrern gekriegt habe. Und ich habe da aber aktiv gegengearbeitet und natürlich ist das völliger Quatsch so. Und was mich immer schon an KTM sehr fasziniert hat, das ist eben dieser große, große Mythos um diese Marke herum. Ready to race, das passt einfach
bei KTM. Aber ich muss sagen, KTM ist, also mir geht's da genau wie dir, aber für mich ist KTM auch, also so bei den Crossern und Enduros und so, da fahre ich, da liebe ich ja meine Beta und bin da jetzt nicht so der KTM-Fanboy. Gar nicht, dass ich sage, die sind schlecht oder so, ist einfach so ein Geschmacksding. Ne? Wie der eine mag lieber Schokoeis, der andere Vanille. Gar nicht böse. Aber durch Decker ist diese Marke, trotzdem hat die so einen riesen Sympathiebonus, weil KTM ist irgendwie Decker für mich.
Ja.
Das ist, ja.
Ja, eben. Ja.
So, dann habe ich...
Ich weiß nicht, die für mich war immer früher so Für mich war früher immer so KTM-Boys, es waren für mich immer so ein bisschen die Rowdies, ein bisschen die Leute, die einen auf laut gemacht haben und so. Und deswegen habe ich mir damals ja auch eine Beta geholt, ne? Genau aus dem Grund. Aber ich habe damit echt in meinem Kopf aufgeräumt und inzwischen KTM ist für mich wirklich, keine Ahnung, für mich Walkner und Co., die einfach sehr, sehr viel Positives verbinden.
Voll.
Mit Rallye und KTM.
Ja. Bin ich voll bei dir. Ja, noch so ein paar Numbers, Pinning Numbers und dieses unfassbare Event der Fahrer mit den meisten Siegen auf dem Motorrad. Haben wir ja vorher leider schon erwähnt, wo Probleme hat mit seinem Audi, ist tatsächlich Stefan Peter Hansel mit 6 Siegen. 6-mal hat er die Dakar auf dem Motorrad gewonnen. Wahnsinn, oder?
Ach was?
Ja. Irre.
Ey, alle Hüte ab, Alter. Ja. Alle Red Bull Caps ab.
Aber ja, Heads down. Also richtig, richtig krass. Der nächste ist dann Nevö und Cyril Depré und Marcoma jeweils mit 5 Siegen. Also die haben sich auch ein Dakar-Denkmal in den Wüstensand gezimmert da. Auf jeden Fall.
Ja, mein Lieber. Leute, das war Radio Dakar FM, zweite Folge. Wir hören uns übermorgen wieder. Und freuen uns schon sehr, sehr, sehr auf die nächsten Etappen. Das wird eine der spannendsten Deckers aller Zeiten. Das versprechen wir euch. Und wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Wir hören uns. Ciao.
Auf jeden Fall. Stay tuned. Bye.